Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo liebe Limo-Fans, bald kommt ja der Frühling, aber noch ist die Zeit eine eher dunkle. Eine, in der so mancher umherschleicht und dies unerkannt, jedenfalls dann, wenn das Licht nicht funktioniert. Nein, das ist nicht der Beginn des neuen Limo-Krimis, sondern das Resultat einer ziemlich unerwarteten Begegnung. Ich hätte nicht gedacht, dass beim Landeskriminalamt in Wiesbaden eine Architektin angesiedelt ist, Frau Dr. Sandra Zenk, die zusammen mit ihrem Kollegen Michael Dormann Wohnungsgesellschaften und Kommunen berät, wenn es um den Bau neuer Quartiere geht oder wenn Schwachstellen in bestehenden Quartieren oder Immobilien eliminiert werden sollen.
Wir gucken uns die Wege an, wir gucken uns Schulwege an. Ja, tatsächlich ganz oft sind Angsträume oder Unsicherheitsgefühle bei Kindern auf ihren Schulwegen.
Es geht in unserem Gespräch um Videoanlagen genauso wie um die Basics.
Das Grundgerüst einer jeden polizeilichen Beratung beruht jetzt erstmal auf mechanischen Sicherungen.
Es geht um den Abbau von Ängsten und um Förderprogramme und es geht um Facherrichter. Was das ist, hört doch mal rein. Den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos gibt es in den Shownotes. Außerdem gibt es dort den Zugang zur kostenlosen Immobilienwirtschaft-App, die ihr frei zugänglich nutzen könnt. Gibt es Anregungen zu Limo, dann schreibt uns unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft.
KI in der Immobilienverwaltung. Von der Vision zur gelebten Praxis. Der Haufe Copilot RE bringt Einfachheit in Ihre Verwaltungsaufgaben. Ob kurzer Faktencheck oder tiefgründige Recherche, der Copilot RE begleitet Immobilienverwaltungen als digitaler KI-Assistent. Er unterstützt bei der Erstellung von Verträgen, Anschreiben, Beschlussvorlagen oder Protokollen. Der Copilot RE basiert auf unserer rechtlich geprüften Fachdatenbank. Datenschutz garantiert. Entdecken Sie unseren KI-Assistenten Haufe Copilot RE unter shop.haufe.de/copilot-re. Den Link finden Sie auch in den Shownotes.
Frau Zenk, Herr Dormann, ganz herzlicher Gruß ins wahrscheinlich winterliche Wiesbaden. An das hessische Landeskriminalamt, sagt man Kripo dazu, Herr Dormann, oder ist Kripo was ganz anderes?
Naja gut, wir sind ja schon letztendlich als hessisches Landeskriminalamt, letztendlich vertreten wir hauptsächlich die Kriminalpolizei, jawohl.
Okay.
Das ist schon richtig, ja.
Ja, Sie sehen auch, dieses Thema ist auch Neuland für mich. Das Thema Kripo oder Landeskriminalamt und Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft, das hatte ich auch noch nicht. Das ist auch nicht so wahnsinnig typisch in einem sogenannten B2B-Podcast. Ich habe es so verstanden, dass die Zusammenarbeit mit der Immobilienwirtschaft, mit der Wohnungswirtschaft Ihr täglich Brot ist. Frau Zenk, vielleicht fangen Sie mal an. Sie arbeiten mit Wohnungsunternehmen zusammen. Vielleicht könnten Sie Ihre Tätigkeitsfelder mal ein Stück weit beschreiben.
Ja, tatsächlich arbeiten wir viel mit Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften zusammen. Das sind sozusagen unsere Hauptansprechpartner. Was machen wir konkret? Wir machen ganz viele Ortsbegehungen natürlich. Wir gucken uns die Quartiere an, je nachdem, ob es auf Stadtteilebene oder bis hin zum Gebäudemaßstab ist. Also wir gucken uns das an. Wir schreiben manchmal schriftliche Stellungnahmen. Wir halten unglaublich viele Vorträge, um überhaupt für diesen Themenbereich so ein bisschen zu werben und zu sensibilisieren für Kriminalprävention generell. Und ja, mein Fach ist die städtebauliche Kriminalprävention, ganz konkret. Und ja, wir sind viel draußen unterwegs, sagen wir es mal so.
Eine Architektin bei der Polizei, diesen Weg müssen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären.
Ja, die Stelle ist tatsächlich eher ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Ich bin auch die einzige Architektin hier, also zumindest mit dem Schwerpunkt Städtebau und Stadtentwicklung. Es ist sozusagen die Schnittstelle zu Stadtplanung tatsächlich und Polizei. Das ist diese Schnittstelle, die ich hier bearbeite. Stadtplanung ist ein sehr, sehr komplexes Feld mit vielen, vielen unterschiedlichen Stadtplanungsverfahren, Prozessen. Und ja, meine Aufgabe ist es überwiegend, Polizeibeamte, unsere Fachberaterinnen, Fachberater in ganz Hessen für diesen Städtebau, für die städtebauliche Brille, sage ich immer, den Blick zu schärfen und zu schulen.
Aber jetzt muss ich kann Sie jetzt hier nicht loslassen, Frau Zenk, weil das ist mir jetzt doch zu interessant. Wie kommen Sie, ich stelle mir gerade vor, Sie haben Ihr Architekturstudium beendet. Wie kommt man dann zur Polizei? War das eher Zufall oder ist es dann, war es irgendwie eine Ausschreibung, die Sie besonders angesprochen hat oder?
Ja, genau, so war es. Es war tatsächlich eine Ausschreibung. Ich habe vorher schon in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Immer Städtebau und Stadtentwicklung, Stadtplanung, also Lehre, Büro und so weiter. Die ganz klassischen Bereiche. Und dann habe ich diese Stelle gelesen und das hat mich interessiert. Und tatsächlich ist es so, dass leider immer noch ein bisschen der Stadtplaner, die Stadtplanerin nicht so ganz den Fokus auf dem Thema Sicherheit hat. Und das hat mich interessiert, denn Stadträume, in denen, ja, wir müssen uns in Stadträumen sicher und wohlfühlen, ja. Und daher, also diese Perspektive aus Sicht der Polizei, aus Sicht der Kriminalprävention, aus Sicht der Sicherheit tatsächlich Stadträume zu betrachten, das hat mich interessiert. Ja, das war eine Stellenausschreibung und
okay. Genau. Das reicht. Mehr wollen wir jetzt dann auch gar nicht wissen. Herr Dormann, wie war das denn bei Ihnen?
Also ich bin auch kein Polizeivollzugsbeamter, sondern ich bin auch als Seiteneinsteiger mal hier ins LKA gekommen. Und das war schon vor 24 Jahren. Ich habe Elektrotechnik studiert, allgemeine Elektrotechnik und bin damals für den Schwerpunkt der Überfall-Einbruch-Meldetechnik und auch der Videoüberwachungstechnik hier ins LKA damals gekommen. Mhm. Ja, das hat sich aber dann, sag ich mal, über die Jahre weiterentwickelt. Wir beraten ja letztendlich hier vom LKA alle möglichen gefährdeten Objekte, gefährdeten Personen auch. Und dann hat man sich halt immer weiterentwickelt. Und ja, jetzt bin ich letztendlich, ja, man kann schon sagen, der Dienstälteste hier auf unserer Dienststelle. Mhm. Und so bin ich dazu gekommen letztendlich.
Ich möchte ganz kurz mal in die Vergangenheit driften. Nun hat es ja, sagen wir mal, seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest mal jetzt so weit zurück, da war ja der Bau von Wohnquartieren sehr, sehr dringlich. Hat es denn schon immer, auch damals schon, einen Bezug der Polizei gegeben wegen Sicherheitsfragen, bevor ein Quartier entstanden ist? Oder ist das ein relativ neues Phänomen?
Ja, ich würde sagen, es ist relativ neu, wobei ich es jetzt auch schon, ich würde sagen, schon seit ein paar Jahrzehnten in Deutschland weiß man um dieses Fach. Es wird auch sehr viel geforscht in diesem Fach. Aber jetzt, also bis zum Zweiten Weltkrieg, muss man sagen, so lange geht es natürlich noch nicht zurück. Aber es ist sehr unterschiedlich, es wird unterschiedlich gehandhabt in den einzelnen Bundesländern. Aber wir in Hessen werden seit vielen, vielen Jahren einbezogen in Stadtplanungsprozesse. Jetzt gerade in den letzten Jahren kommen, würde ich schon vermehrt auch Anfragen. Also dieses Thema Unsicherheitsgefühl in urbanen Räumen generell, angstauslösende Aspekte, das kommt immer mehr in den Fokus, auch immer mehr in den Fokus von Stadtplanerinnen und Stadtplanern. Ja, es wird präsenter, obwohl das Wissen an sich geht schon sehr, sehr weit in die 70er, 60er, 70er Jahre zurück.
Aber Sie haben eben auch ganz klar gesagt, das ist zunächst mal ein Länderthema und Sie in Hessen sind jetzt diesen Weg gegangen und andere Bundesländer gehen andere Wege. Können Sie mal ein Beispiel sagen, welche Wege gibt es denn da noch oder gibt es auch Bundesländer, wo es überhaupt keine Beratung seitens der Polizei in diesem Fall gibt?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir einzelnen Bundesländer sehr stark zusammenarbeiten. Mhm. Weil es sehr wenige von uns generell gibt, haben wir bundesweite Arbeitskreise, wir unterstützen uns, wir diskutieren, wir analysieren, wir geben uns Tipps, welche Empfehlungen sinnvoll sind für manche Problemstellungen. Und tatsächlich haben wir auch länderübergreifende Fortbildungen. Ich würde schon sagen, dass wir generell in allen Bundesländern Fachberaterinnen und Fachberater haben für diesen Bereich.
Wie sieht das jetzt konkret aus? Jetzt gehen wir vielleicht mal jetzt erstmal zu dem Fall, dass irgendwo ein neues Quartier gebaut wird. Jetzt in Freiburg gibt es zum Beispiel das Dietenbach-Quartier. Kann man sich das dann so vorstellen, dass ich weiß nicht, wie dann die Strukturen in Baden-Württemberg sind, aber kämen dann bevor überhaupt so ein Quartier geplant wird, kämen Sie da irgendwo ins Spiel? Müsste die Kommune in diesem Fall ja dann wahrscheinlich auf Sie zugehen oder gehen Sie auf die Kommune zu? Wie läuft das in Hessen ab?
Man nennt es in dem Stadtplanungsverfahren die sogenannten Bauleitplanverfahren TÖP, also Träger öffentlicher Belange. Auch das ist leider nicht einheitlich. Einige Bundesländer haben uns als Fachberaterin, Fachberater für städtebauliche Kriminalprävention als TÖP verortet. Das heißt, wir bekommen die Bebauungspläne vorgelegt und können dann eine Stellungnahme dazu abgeben. Das ist in einigen Bundesländern eben, wie gesagt, der Fall, dass wir als fester Träger öffentlicher Belange dort vorkommen. In Hessen werden wir auch, wenn unsere Präsidien, Polizeipräsidien auch, die Fachberaterinnen, Fachberater dort jedes Mal eingebunden in diese Stadtplanungsverfahren. Das sind in der Regel dann Bebauungspläne oder Flächennutzungspläne. Mhm. Also das ist schon so, dass wir in bestimmte Verfahren automatisch mit eingebunden werden und dort dann unsere Stellungnahmen, unsere Empfehlungen sozusagen abgeben können. Ja.
Können Sie mal zwei, drei Beispiele nennen? Weil ich bin zwar Jurist, aber für mich ist ein Bauleitplan oder ein Flächennutzungsplan ist doch etwas sehr Abstraktes. Ich stelle mir das so vor, Sie kriegen diesen Plan auf den Schreibtisch oder in den PC irgendwie. Und was sind dann neuralgische Punkte, wo Sie sagen, Moment, da könnte man sich nochmal was anderes überlegen?
Also wir gucken uns natürlich zum Beispiel die Lage von den Gebäuden an, ja, die Dichte der Gebäude. Wir gucken uns die Wege an, wir gucken uns Schulwege an. Ja, tatsächlich ist es ganz oft, sind Angsträume oder Unsicherheitsgefühle bei Kindern auf ihren Schulwegen, ja, oder Heimwege. Der Weg zur ÖPNV-Haltestelle. Das können wir natürlich alles wunderbar in so einem Plan begutachten. Und dann, wenn wir merken, okay, der Weg, die Lage eines Wegs liegt vielleicht nicht so ganz günstig oder ja, er geht durch irgendwie einen Park oder wie man sich das so vorstellt, ne, diese Angstträume, ja, dann können wir natürlich da sagen, ob die dann nochmal auf die Verkehrsplanung mit gucken könnten, bitte, oder geben dann unsere Empfehlungen dementsprechend ab. Ja, oder Eingänge versteckt liegen in diese Wohngebäude, ja, oder Tiefgaragen, Abfahrten, das ist ja zum Beispiel auch oft in den Bauleitplanverfahren mit schon angegeben. Solche Themen kann man durchaus sich dazu äußern.
Und werden dann aufgrund Ihres Eingreifens ab und an mal auch Pläne geändert?
Ja, bei den Bebauungsplanverfahren ist es tatsächlich so, das gilt aber allgemein, bei allen Stellungnahmen, die abgegeben werden, wird sozusagen abgewägt. Und es kommt dann immer auf die Gewichtung natürlich dieser Stellungnahme an, ist ganz klar, oder auf dieses Problems, was wir dann aufmerksam machen. Also ich habe es schon erlebt, dass tatsächlich wir Ergänzungen bekommen haben oder auch Wege umgelegt wurden, wo man sagen muss, ist aber natürlich, da es ein ganz formelles Verfahren ist, sagen wir immer, umso früher, desto besser. Also für uns ist es am besten, es starten nämlich, also es ist ja in der Stadtplanung so ein bisschen, es gibt eine formelle und eine informelle Planung und wir sagen immer, diese formelle Planung sozusagen, dann haben Sie Baurecht, ja, dann können Sie danach bauen. Und wir sagen immer, was natürlich viel besser wäre, wenn Sie uns vorher, also in die Machbarkeitsstudien, in die Vorplanungen, wenn wir da schon mit eingebunden werden.
Wenn man jetzt nochmal überlegt, dass wir gehen jetzt nochmal von diesem Neubaugebiet aus, irgendwann kommen die Wohnungsgesellschaften ins Spiel. Sind Wohnungsgesellschaften auch bei neuen Quartieren, wenn es dann schon eine gewisse Reife gibt, dieses Quartier, sind die da auch Ansprechpartner von Ihnen oder sprechen die Sie dann auch an? Oder ist der Kontakt mit den Wohnungsgesellschaften dann doch eher auf die Phasen beschränkt, wo es Probleme im Bestand gibt?
Ich würde sagen, sowohl als auch. Also wir haben Bestandsquartiere, tatsächlich, da haben wir sehr viel mit also wenn es im Wohnumfeld ist, unser Haupthandlungsfeld tatsächlich liegt im öffentlichen Raum. Mhm. Aber wenn wir im Bereich Wohnen unterwegs sind und mit dem Thema, also Wohnquartieren zu tun, haben wir tatsächlich viel auch mit Wohnungsbaugesellschaften. Da geht es aber ums Umfeld sowie ums Gebäude an sich. Und da haben wir so ein bisschen diese Schnittstelle, nämlich Sicherungstechnik und städtebauliche Kriminalprävention. Die beschäftigen sich natürlich eher so mit dem Umfeld, während die Sicherungstechnik tatsächlich mit dem Gebäude. Und das ist auch die Schnittstelle. Wir haben Beratungsstellen in ganz Hessen zu diesem Thema, sowohl Einbruchschutz wie auch Städtebau. Und daher, die arbeiten auch dann in dem Fall eng miteinander zusammen. Also wir haben schon viel mit Wohnungsbauunternehmen auch zu tun, würde ich sagen.
Wie ist denn Ihr Kontakt zu Wohnungsbauunternehmen, Herr Dormann, wenn Sie sagen, Sie haben ja viel mit dem Thema Einbruchschutz zu tun, mit konkreten Geschichten. Kommen Sie dann ins Spiel, wenn es dann konkreter wird?
Gut, im Prinzip bieten wir ja die polizeiliche Beratung oder kriminalpolizeiliche Beratung jeden Bürger an. Es ist ein Angebot der Polizei. Wohnungsbaugesellschaften können sich dann auch an uns wenden oder besser gesagt, wenn es jetzt um den Wohnungsbau geht, sind es letztendlich die Flächenpräsidien draußen, wo unsere Kollegen sitzen, also die Fachberaterinnen und Fachberater der Präsidien, die würden dann letztendlich vor Ort gehen und es ist letztendlich ein flächendeckendes Angebot der Polizei, natürlich auch für Wohnungsgesellschaften, dort anzufragen, die Kollegen machen dann einen Termin aus, kommen nach draußen, schauen sich entweder die Pläne zusammen an und geben die entsprechenden Tipps dazu oder halt auch im Bestand wird das auch gemacht. Und ja, wie gesagt, das ist ein kostenloses Angebot der Polizei, kann jeder nutzen und wird auch sehr rege genutzt, ja.
Also die Zusammenarbeit, jetzt sage ich mal, mit den Wohnungsgesellschaften, die ist gut oder würden Sie sich da noch was wünschen? Weil das ist jetzt
natürlich,
ja unsere primäre
natürlich
Zielgruppe.
Würden wir uns freuen, umso mehr das wird. Ja, ja. Weil wir wollen ja natürlich, klar, insbesondere im Neubau oder bei Sanierung ist halt immer der ideale Zeitpunkt, um auch Sicherheit in ein Objekt reinzubekommen. Ne? Mhm. Und gerade wenn es Wohnungsbaugesellschaften sind, wenn wir da angefragt werden und man könnte das, sag ich mal, im Großen letztendlich dann auch für so ein ganzes Wohnobjekt tun oder für ein Wohnviertel, dass man da halt auch, man kann ja auch damit werben, mit der Sicherheit von den Wohnungen dann, würde uns das natürlich freuen, wenn das auch mehr werden würde noch, ja.
Mhm. Wenn Sie jetzt, wenn ich Sie so höre, Sicherheit, ich habe mal in Bolivien gelebt, da habe ich einen Freund besucht, der war in einer Gated Community, das war richtig sicher, da kam dann keiner rein, außer mit Pförtner und allem Pipapo. Ich habe manchmal so den Eindruck, gut, Sicherheit ist natürlich unglaublich wichtig, aber es sollte auch nicht abschreckend wirken.
Nein, das tut's auch nicht. Ja.
Nein, okay. Also das heißt, vielleicht können Sie mal die eine oder andere Maßnahme hier beschreiben, die da eine Wohnungsgesellschaft jetzt zum Beispiel machen können.
Man muss halt sich auch mal das Täterklientel angucken, was wir wirklich im Wohnbereich haben. Ich sag mal im normalen Hausratbereich. Das sind halt wirklich Täter, die einfach günstige Tatgelegenheiten suchen, ja. Und in der Regel die Objekte halt auch nicht gezielt aussuchen. Und gegen diese Art von Täter kann man sich halt wirklich sehr gut schützen. Das Grundgerüst einer jeden polizeilichen Beratung beruht jetzt erstmal auf mechanischen Sicherungen. Ne? Und wenn man halt auch insbesondere so ein Wohnquartier neu baut oder ein Wohnhaus neu baut, dann kann man diese Sicherheit gleich schon in den entsprechenden Elementen, in den entsprechenden Neuelementen wie Fenster und Türen mitkaufen. Also wir sprechen hier von einbruchhemmenden Fenstern und von einbruchhemmenden Türen, wo diese Sicherheit, wo wir sagen, okay, das ist eine Sicherheit, die für den normalen Hausrat, für den Wohnbereich angemessen ist. Da sprechen wir von dieser Widerstandsklasse mindestens RC2. Mhm. Das ist eine Widerstandsklasse, die wird geprüft und zertifiziert mit den Tatwerkzeugen, die Täter, die wir im Wohnbereich haben, in der Regel dabei haben. Da sprechen wir vom großen Schraubendreher in der Regel, ne, weil in 80% gehen die Täter über das Fenster oder die Fenstertür. Ja, also gut, das wäre jetzt im Einfamilienbereich, aber auch im Mehrfamilienhaus sind wir noch so bei um die 50%. Okay. Sind oftmals halt auch die Erdgeschosswohnungen betroffen. Und da reicht ihnen wirklich der große Schraubendreher. Und dann ist ein Fenster halt in 5 bis 10 Sekunden aufgemacht.
Gut, kommen wir jetzt nochmal kurz auf das Thema Video hin, weil ich habe damit gerade mit einer Genossenschaft gesprochen, die befassen sich gerade mit dem Thema, ob sie da Kameras anbringen. Das dürfte ihr täglich Brot sein. Vielleicht können Sie die ein oder andere gesetzliche Maßgabe dazu nennen. Möglicherweise ist es ja auch länderspezifisch, weiß ich gar nicht.
Ja, eben. Ich sag mal, gut, bevor wir jetzt, sag ich mal, zum gesetzlichen Rahmen kommen, wo man dann halt sich wirklich nach den gültigen Datenschutzbestimmungen richten muss, muss man sich halt immer die Frage stellen, Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt, wenn ich jetzt so eine Videoanlage plane, dass ich mir halt Gedanken drüber mache, was will ich mit jeder einzelnen Kamera erreichen? Was soll das Ziel dieser Kamera sein? Ja, weil in der Vergangenheit ist es halt wirklich so, das wird gerne so angenommen, dass man sagt, wir hängen mal ein bisschen Video auf oder wir machen ein bisschen Video und dann werden einfach Kameras hingehängt und nachher sind die Nutzer halt sehr enttäuscht darüber, über die Ergebnisse, ne? Weil dann habe ich vielleicht nachts einen Täter oder habe auch zwei Täter, das sehe ich dann auch und ich sehe dann auch, um wie viel Uhr die da waren, aber nachts habe ich dann schlechte Lichtverhältnisse und ich kann in der Regel, je nachdem, wie das System halt projektiert ist, die Täter auf den Bildern nicht identifizieren. Ne? Ich sehe dann da halt vielleicht schwarz gekleidete Personen, die dann noch eine Kapuze drüber haben, also dass ich von dem Gesicht kaum was erkenne und das bringt uns, sag ich mal, im Wohnbereich jetzt nicht ganz so viel weiter. Also deswegen ist es wichtig, wenn ich jetzt einen Grund habe und sage, mit der Kamera will ich das und das erreichen, das ist mein Ziel, dann kann ich auch, es gibt auch Facherrichterlisten oder eine Facherrichterdatenbank inzwischen von der Polizei, wo ich solche Facherrichter, die auch die Anlagen nach den Vorgaben der Polizei letztendlich bauen, finde. Und wenn ich denen halt genau mein Ziel sage, was ich mit dieser Kamera erreichen will, dann können sie halt danach auch projektieren, sodass nachher der Nutzer letztendlich auch nicht enttäuscht ist von den Ergebnissen.
Frau Zenk, gibt es denn Erfolge, die Sie vorweisen können, dass Sie sagen, Mensch, hier haben wir schon bestimmte Maßnahmen in einem Quartier erwirkt und dadurch hat dann die Angst nachgelassen. Sie haben Wege verändert, Sie haben Licht vermehrt.
Wir haben in Hessen ein bestimmtes Programm für kommunale Prävention. Das ist eine Sicherheitsinitiative, die nennt sich Kompass. Und vom hessischen Innenministerium gibt es eine Website, auf der auch regelmäßig Veröffentlichungen, also wenn Siegel verliehen werden oder wenn eine Kommune sozusagen in diese Sicherheitspartnerschaft eingeht oder was für Präventionsmaßnahmen dort für die einzelne Kommune dann auch durchgeführt wurden. Also da kann man sich sehr, sehr gut auf dieser Seite von so einzelnen Beispielen sehr gut informieren.
Können Maßnahmen gefördert werden? Gibt es so etwas?
Ja, auf jeden Fall. Ein sehr starkes Tätigkeitsfeld sind auch Städtebauförderprogramme. Das kennen Sie bestimmt, sozialer Zusammenhalt. Das ist überwiegend im Bereich Wohnen, läuft dieses Förderprogramm. Und da haben wir auch sehr viel in diesen Gebieten zu tun. Da geht es um Wohnumfeld, es geht um soziale Maßnahmen. Die sind genauso wichtig wie die städtebaulichen Maßnahmen. Das sagen wir auch immer dazu. Es ist nicht nur baulich gestalterisch, sondern das hat auch mit Einbruchschutz zu tun, informelle Sozialkontrolle, aufeinander aufpassen, so nenne ich es immer. Also das hat natürlich auch mit sich einander kennen zu tun. Und dafür müssen wir oder brauchen wir dringend auch gute soziale Maßnahmen, um dem vorzubeugen, ja, Anonymität in den Quartieren und all das. Es muss natürlich bestimmte Bedingungen erfüllen, so ein Fördergebiet, aber das kann auch, oder habe ich schon oft erlebt, im Wohnumfeld, also dass man eine Calisthenics-Anlage für die Jugendlichen oder ein Jugendhaus oder ein Raum irgendwo in einem Gebäude, ein Gemeindehaus oder Kulturhaus oder wie auch immer, oder Wegeführungen habe ich auch schon zum ÖPNV halt gesehen, dass man diese Orientierung tatsächlich als Schwerpunkt auch in einem Wohnquartier von der Wohnungsbaugesellschaft als Schwerpunkt genommen hat und dann eine neue Magistrale mit Beleuchtung, Orientierungsschildern, mit Farben gearbeitet hat, Hausnummern und zum ÖPNV halt, weil sich da auch, ja, es war so ein bisschen so ein schummriger Weg und dann hat man das Ganze einen neuen Fußweg gestaltet, direkt zum als Schulweg zur Bushaltestelle.
Sowas ist gefördert worden dann, oder
ja,
sowas
kann
gefördert.
Ja, auf jeden Fall.
Und kann denn auch ein Umbau jetzt in einem Haus gefördert werden?
Ja, da gab es in der Vergangenheit ein Programm der KfW, was aber momentan letztendlich ausgesetzt ist.
Okay.
Also momentan gibt es da keine Fördermöglichkeiten.
Gibt es denn etwas, ich habe es eben schon mal so als Frage angedeutet, was Sie sich vielleicht wünschen würden von den Wohnungsgesellschaften, bräuchten mehr Kontakt, mehr, dass die sich mehr Zeit nehmen, dass sie ihnen mehr zuhören?
Gut, also ist aber von der sicherungstechnischen Seite würde man es natürlich schon wünschen, dass noch mehr Wohnungsbaugesellschaften kämen, die einfach unser Angebot in Anspruch nehmen, weil, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, frühzeitig eingebunden und schon mit den Fenster- und Türelementen den Einbruchschutz mit in das Objekt integriert, so kostengünstig und letztendlich, dass man es auch an den Fenstern und Türen nicht sieht, bekommt man es eigentlich später nicht mehr hin. Ja.
Okay.
Und das würde man schon wünschen, wenn man da frühzeitig mit eingebunden wird, wenn dann auch mehr umgesetzt werden würde.
Das ist dieser fromme Wunsch, den auch immer wieder Facility Manager haben, dass man möglichst vor dem Bau eines Gebäudes schon mal überlegt, wie lässt sich denn dieses Gebäude pflegen und warten. Unser Podcast heißt Limo. Und jetzt muss ich sagen, wir geben am Ende immer Ihnen eine Limo aus. Also ich würde sagen, also wenn jetzt mal beide, also an Sie beide gesprochen, also wenn wir Ihnen eine Limo ausgeben würden, wenn Sie Lust hätten, wenn Sie eine Limo mit irgendjemandem lebendig tot, vielleicht mit dem neuen Präsident von der, oder Herrn Krösche von der Eintracht oder wem auch immer, mit wem würden Sie gerne eine Limo trinken? Was wäre so, also Sie sind ja in Wiesbaden, da darf ich ja nicht von der Eintracht reden, Gottes Willen.
Ja, also ich bin auch Eintracht-Fan, also von daher,
okay.
Der Herr Krösche ist da, glaube ich, schon ein guter Kandidat.
Oh, dann leiden Sie gerade sehr.
In der momentanen Situation der Eintracht wäre vielleicht der Herr Krösche ein guter Kandidat, ja, mit dem er mal eine Limo trinken könnte.
Genau, Frau Zenk, für Sie, würden Sie mitkommen? Oder
ja,
Sie
auf jeden Fall, natürlich.
Super, ja, alles klar. Ja, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich und ja, war für mich sehr lehrreich. Ich hoffe, diese Limo-Folge hat ein paar gute Auswirkungen und immer mehr Wohnungsgesellschaften werden sich mit immer größerem Vehemenz an Sie richten. Alles Gute für Sie beide. Tschüss.
Wir danken Ihnen. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ja, liebe Limo-Fans, wenn man darüber nachdenkt, ist das mit der Architektin bei der Polizei ziemlich schlüssig. Doch war es für mich zunächst unerwartet. Aber es zeigt die Einbettung der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft mitten in der Gesellschaft. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik, Severin Gauthier und Nico Usbeck, ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.